Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43, Abrechnung mit Bruchrechnung von Monis Motivklingel. Ja, ich habe mich jetzt ja eine gefühlte Ewigkeit nicht gemeldet. Es ist inzwischen der 3. Oktober und der Tag der Deutschen Einheit, hurra. Und bevor mich nach einem zweiwöchigen Urlaub der Arbeitsstress wieder so richtig einkassiert, dachte ich, setze mich nochmal ran und löse mal ein, was eigentlich längst überfällig ist, nämlich eine neue Folge. Die Folge, die jetzt kommt und noch ein paar andere, die auch noch kommen, die Frage ist nicht ob, sondern höchstens wann, wäre nicht entstanden ohne den Anstupser von Manfred alias Sumiboy und die Kommentare und Anregungen von Martin, Damian, Klaus-Peter, Oliver, Michael, Christian, Thomas, Christoph, André, Benjamin, Volker, Carsten, Hanno und Chris. Furchtbar lange Latte von Credits sozusagen. Passiert ist das alles irgendwie so. Der Manfred, Sumiboy, hat mal auf Twitter gemeint, Moni, mach doch mal eine Folge über Komposition. Naja, ich stutzte so das ein oder andere Mal, kratzte mich am Kopf und meinte, wieso, mache ich doch eigentlich dauernd. Schließlich habe ich schon Folgen über führende Linien, über Rahmen, über Wiederholungen und noch so diverses kompositorisches Zeugs gemacht. Aber andererseits, warum eigentlich nicht? Weil Wiederholung macht ja, wie Übertreibung, eigentlich anschaulich. Das Problem an der Sache ist bloß, Komposition ist ein dermaßen komplexes und auch immens schwieriges Feld in der Fotografie, dass ich mich, wenn ich mich dazu äußere, eigentlich nur gepflegt in die Nesseln setzen kann. Nur ist es nicht so, also ich habe schon mal ein paar Folgen Kunstgeschichte, Vorlesungen Kunstgeschichte gehört, in denen unter anderem auch der goldene Schnitt rauf und runter und sein Einsatz in der Malerei und so rauf und runter und so dekliniert wurden. Aber deshalb bin ich ja noch lange keine Fachfrau für sowas. Man könnte mich mit bestem Wissen und Gewissen eigentlich nur als interessierten Laien, betrachten, die sich mal ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht hat und außerdem so ein bisschen das weltweite Riesenweb und das ein oder andere Buch dazu durchstöbert hat. Auf der Suche nach Erleuchtung gekommen ist mir selbige allerdings nicht. Ich bin euch also höchstens, also beim besten Willen, nicht mehr als einen Schritt voraus, wenn überhaupt. Und damit fängt schon das Dilemma an, weil, also eigentlich geht es ja schon los, sich damit zu überlegen, was Komposition eigentlich genau bedeutet, beziehungsweise was Komposition beinhaltet. Als Vorbereitung auf die Folge habe ich mal auf Google Plus damals einen Post eröffnet, damals, jetzt müsste ich mal nachklicken, wann war eigentlich damals? Damals muss irgendwann während des Happy Shooting Berlin Workshops gewesen sein, also ich glaube irgendwie so im Juli. Und da habe ich reingepostet folgende Frage. Habt ihr interessante Fragen, Geschichten, Links oder anderen Input zum Thema Bildkomposition? Dann immer her damit, das heißt in die Kommentare zu diesem Beitrag. Eure Anregungen werden den Kern der nächsten Sendung bilden. So, nun ist die nächste Sendung ein paar Monate dahin, aber kaum hatte ich das gepostet, entspann sich mit dem Micha von Spürsinn auf Google Plus eine Diskussion darüber, was eigentlich alles zur Komposition gerechnet wird oder gerechnet werden sollte. Also die Elemente im Bild und ihre Anordnung, die Bildaussage, die Aufnahmetechnik, die Kameratechnik. Also ich habe die Frage dann erstmal ein bisschen doof gefunden, ganz ehrlich. Und habe gedacht, ich meine ja irgendwie so zu wissen, was ich unter Komposition verstehe. Aber ganz Unrecht hat er natürlich nicht. Ganz streng genommen, das ist ja so ein bisschen wie beim Kochen, sind all die Dinge, die dazu beitragen, dass am Ende des Tages ein Bild mit Aussage entsteht, Teil der Komposition. Also ich meine, all die Sachen musste ich ja zusammenwerfen, miteinander verbinden, zu einem Ganzen komponieren, damit am Ende ein Bild rauskommt. Also das wären dann der richtige und geschickte Einsatz der Technik, die verwendete Kamera samt ihren Eigenheiten, die Optik samt ihren Eigenheiten, die Bildgestaltung, die Belichtungszeit und die Blende, die man wählt, die Wahl des Schärfepunkts oder der Schärfeebene, vielleicht auch die Beziehung des Fotografs zum Subjekt und so weiter und so fort. Ich lege viel Wert darauf, dass diese Liste nicht vollständig ist. Ja, man sieht, das ist Material für endlos viele Motivklingelfolgen und für endlos viel Verwirrung. Jetzt ist der Podcast als rein auditives Medium nun auch zur Beschreibung von Dingen, die man normalerweise sieht, nur bedingt geeignet. Mir sind also Grenzen gesetzt. Ich habe ja auch mal zur Hälfte, nein, ich habe tatsächlich Physik studiert und deshalb mache ich das wie die Physiker. Ich lasse die Reibung außen vor. Das meint, ich glaube, ich vereinfache das ein bisschen. Vereinfachung macht auch anschaulich. Und für mich ist das Ganze im Schluss immer noch schwierig genug, das rüberzubringen. Also mein Ausgangspunkt ist, ich gehe von der Wortbedeutung aus, von der ich glaube, dass ihr, meint meine Hörer, sie eventuell teilt. Und das wäre dann ungefähr sowas wie: Komposition ist die Anordnung verschiedener Bildelemente, die so miteinander verbunden werden, dass der Eindruck eines Ganzen, einer Einheit entsteht. Eines Fotos. Dazu gehören Form, Farbe, Muster, Struktur, Textur, Flächen, Volumen, Perspektive im Bild, Linien, Tiefenwirkung, Rahmen und so weiter und so fort. Auch diese Liste ist nicht vollständig. Ob der Fotograf die Elemente jetzt so anordnet, dass ein harmonisches oder ein eher unausgewogenes, aber dafür spannungsreiches Bild entsteht, das liegt, so finde ich, alleine der Entscheidung des Fotografen. Letztlich hängt ja alles davon ab, will ich eine Geschichte erzählen und wenn ja, wie? Oder will ich den Betrachter durch mein Bild führen und wenn ja, wie? Aus diesem Grund finde ich auch, dass man für Komposition keine generellen Regeln aufstellen kann und aufstellen sollte. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass es Prinzipien gibt, die man vielleicht kennen kann oder kennen sollte, weil gewisse Dinge beim Betrachter ausgelöst werden oder weil gewisse Dinge gewisse Reaktionen beim Betrachter bewirken. Ob man die dann einsetzt und wie, das sollte dann wieder jeder selbst entscheiden. Ja, beim Stöbern in diversen Büchern und beim Filzen verschiedener Internetseiten habe ich mal einen Satz gelesen, der lautete ungefähr so: Betrachtet den Inhalt und die Elemente eines Bildes als seine Ladung oder seine Fracht, die Komposition als die Art und Weise der Auslieferung. Übersetzt meint das für mich: Komposition ist das Mittel, die Botschaft eines Bildes beim Betrachter abzuliefern. Nun gut, wenn man sich jetzt mit Bildgestaltung oder Komposition in der Fotografie beschäftigt, dann stolpert man eben doch immer wieder und sehr schnell über, in Anführungszeichen, Regeln dazu. Ich höre einige von euch jetzt schon aufschreien. Ja, dazu gehört auch die ziemlich überstrapazierte Drittelregel. Böses Wort, böses. Sie war aber nicht die erste davon. Schon vor der Drittelregel gab es eine sehr dominante Aussage in der Fotografie, wo denn das Subjekt oder der Bildgegenstand im Bild platziert zu sein hätte. Und zwar hat die Firma Kodak vor Jahren ihre Kunden aufgefordert, das Subjekt stets in der Bildmitte zu platzieren. Und wie das nun mit solchen Regeln so ist, man sollte die versteckte Agenda hinter solchen Regeln kennen. Und auch hier gibt es eine. Kodak hat diese Regel zum Paradigma erhoben, weil sie einen guten Grund dafür hatten. Damals war es nämlich so, Gelegenheits- oder Hobbyfotografen haben ja in der Regel ein Lieblingssubjekt gehabt, nämlich ihre Familie oder Familienmitglieder. Und von denen haben sie sehr häufig Bilder abgeliefert, bei denen ein wichtiger Teil des Subjekts, mal die Beine, der Kopf oder die Arme, nicht im Bild war, war nämlich abgeschnitten. Und das liegt daran, dass zu den Zeiten, als diese Kodak-Regel dann erfunden wurde, die meisten Kameras für jedermann keinen Präzisionssucher hatten. Das heißt, der Sucher zeigte nicht exakt das, was tatsächlich nachher im Bild war. Wenn man nämlich zum Beispiel mit einer Box fotografiert oder einer alten Sucherkamera, dann ist jedes Objekt, das sich in der Nähe der Bildränder befindet, ein hochunsicherer Kandidat. Es kann im Bild sein, muss es aber nicht. Und im allerschlimmsten Fall ist es teilweise drin und teilweise draußen und nach Murphy's Law so unglücklich angeschnitten, wie es nur irgendwie geht. Wer mir auf Twitter oder meinem Blog folgt, der weiß, dass ich schon herzhaft darüber geflucht habe, dass ich es irgendwie nicht hinbekomme, beim Fotografieren mit meiner Box wichtige Teile im Bild zu belassen. Mir passiert ständig, ich kann mit den Dingern nicht zielen, dass irgendwas, was ich so sorgfältig ins Bild reinkomponiert habe, am Ende doch nicht drin ist. Oben raus, unten raus, rechts raus, links raus, wie auch immer. Und mir hat auch schon die Tilla von Spösing gesagt, weißt du, mit Boxen darfst du halt einfach nicht komponieren. Draufhalten, zielen, ungefähr, peng. Das ist Boxenfotografie. Ja, nur mir leuchtet das irgendwie nicht ein. Also ich mache genau das, was den Leuten damals auch immer passiert ist. Ich schneide tüchtig die wichtigsten Sachen ab. Den Hauptgegenstand des Bildes batsch in die Mitte zu packen, mit einem fetten Sicherheitsabstand zum Rand, behebt das Anschnittproblem. Mehr oder weniger elegant. Zwar hat keiner der Schnappschussfotografen von damals damit Pulitzer-preisverdächtige Bilder gemacht, aber es hat auch keiner einen Beschwerdebrief an Kodak gesendet, um sich über mangelnde Qualität der Produkte zu beklagen. Genau das war nämlich der Grund hinter dieser Regel. Geschickt eingefädelt. Auch bei den Plattenkameras im Großformat hatte diese Regel lange Zeit durchaus Berechtigung. Wenn man so an die Anfänge der Fotografie guckt, dann waren die verwendeten Objektive, mit denen man teilweise, die teilweise nicht mal einen eigenen Verschluss hatten, die waren eigentlich nur in der Mitte einigermaßen scharf. Alles, was sich so an den Rand des Bildkreises bewegte, war entweder unscharf oder verschwand in der Abschattung einer mehr oder weniger krassen Vignette. Also auch hier war in der Mitte, meinte drauf auf dem Bild und deutlich auf dem Bild. Was führte jetzt dazu eigentlich, dass, ich glaube, noch mein Opa mir immer gesagt hat, Kind, wenn du ein Foto machst, guck, dass die Leute schön in der Mitte sind, schau, dass sie, dass du die Sonne im Rücken hast, dann hast du kein Gegenlicht, dann wird das ein gutes Foto. Ich vermute mal, ungefähr 80% von euch haben das auch so von Großeltern, Tanten, Onkels, Eltern, wie auch immer gehört. Und naja, gut, das führt halt zu Bildern, wo jeder drauf ist, aber nicht ungefähr zu den spannendsten. Um das dann so ein bisschen aufzulockern und auch auf eine einfache Regel zurückzuführen, hat irgendein Mensch tatsächlich dann mal diese sogenannte Drittelregel erfunden, die uns heute noch nachläuft, weil man sie in unheimlich vielen Publikationen zur Fotografie findet. Interessanterweise in den wirklich guten eher selten, manchmal noch nicht mal im Ansatz erwähnt. Kann man sich jetzt mal überlegen, woran das wieder liegt. Was die Drittelregel im Grunde besagt, ist, dass ein Bild interessanter wirkt, wenn man den Hauptgegenstand oder das sogenannte Subjekt nicht in die Mitte, sondern auf einen der Schnittpunkte legt, die dadurch entstehen, wenn man das Bild von oben nach unten und von links nach rechts durch Linien in Drittel unterteilt. Bei einem Quadrat kann man sich das recht einfach vorstellen, dann sieht das Ganze aus wie so ein Tic-Tac-Toe oder Käsekästchenraster. Manche Kamerahersteller gehen so weit und blenden das Drittelraster sogar im Sucher oder im Display der Kamera ein. Es gibt jetzt viele verschiedene Theorien darüber, ob die Drittelregel eine Ableitung und Vereinfachung des goldenen Schnitts ist, weil das ungefähr von den Verhältnissen herkommt, oder ob sie unabhängig davon entwickelt wurde. Eigentlich, finde ich, muss man das nicht unbedingt wissen. Was aber der Drittelregel zugrunde liegt, ist, soweit ich das nachvollziehen kann, Folgendes. Wenn man unterschiedlich große Abstände zwischen dem Bildgegenstand und anderen Elementen oder dem Bildgegenstand und dem Bildrand in einem Bild erzeugt, dann gibt das dem Betrachter was zu tun. Sein Auge spielt mit den unterschiedlichen Abständen zwischen diesen Elementen oder zwischen dem Bildgegenstand und dem Rand und deren möglicher Bedeutung. Also im Grunde ist das so ein Rätselraten, was da intuitiv stattfindet. Und durch diesen, ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht gewollten, aber stattfindenden Vergleich dieser Abstände, den das Auge macht, also klein zu groß, wandert das Auge durchs Bild. Das kann man sich natürlich zunutze machen, falls nicht ausdrücklich eine extra statische Präsentation des Subjekts gewünscht ist. Dann würde man das wahrscheinlich wieder bratz in die Mitte packen. Jetzt ist aber Drittelregel nicht Drittelregel, finde ich. Ausgehend vom Seitenverhältnis des Bilds haben die Bilder, auf denen der Gegenstand auf einem von diesen Schnittpunkten sitzt, nämlich doch eine unterschiedliche Wirkung. Also ich habe eben schon mal gesagt, Quadrat, da ist das, sind die Drittellinien so dieses typische Tic-Tac-Toe oder Käsekästchen-Raster. Da sind die Abstände ja sehr gleich und sehr einheitlich. Dadurch wirkt eine entsprechende Platzierung auf den Schnittpunkten im Quadrat wieder relativ ruhig. Viel ruhiger als eine in einem extremen Panoramaformat oder in einem extremen Hochformat. In einem extremen Hochformat ist die Drittelplatzierung schon wieder relativ weit an der Mitte dran. In anderen Formaten ist es relativ weit aus der Mitte. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also ich finde, Drittelplatzierung ist nicht gleich Drittelplatzierung. Was so einfach als die Standardregel der Fotografie hingestellt wird, geht halt irgendwie sehr davon aus, dass wir in den Seitenverhältnissen 4:3 oder 2:3 fotografieren. Aber ob das Ganze spannend ist oder nicht spannend, hat mit vielen anderen Elementen zu tun. Zum Beispiel mit dem Seitenverhältnis des gewählten Formats. Da kann man schon wieder sehen, eine Regel alleine macht den Braten hier nicht fett. Also es kommt nicht zusammen. Ich finde, man müsste hier auch, oder man könnte hier auch über das Seitenverhältnis ein Wort verlieren. Mache ich vielleicht in einer anderen Folge. Tja, und irgendwie traue ich mich kaum, das zu sagen, aber ich finde trotzdem, dass das so ist. Wenn das Bild an sich langweilig ist, also wenn das Motiv nichts taugt, dann wird kein Fotograf dieser Welt das Bild retten können, indem er das Motiv auf die Drittelregel, also nach der Drittelregel ausrichtet. Klingt irgendwie logisch, ne? Also, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen unglücklich damit. Aber ich glaube, das teilen wir alle eigentlich. Sinn macht diese Regel aus meiner Sicht hauptsächlich deshalb, naja, oder Regel wieder in Anführungszeichen, also eher Anregung, weil sie uns beginnende Fotografen indirekt dazu auffordert, uns Gedanken darüber zu machen, was eigentlich wirklich unser Hauptmotiv ist. Das ist nämlich die Grundlage, um es überhaupt irgendwie platzieren zu können. Und ich glaube, das ist was, was wirklich den ersten großen Schritt vom Knipsen wegmacht, ist, sich zu überlegen, was ist mein Hauptmotiv im Bild und was will ich eigentlich aussagen? Und wenn die Drittelregel dazu führt, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, dann hat sie wenigstens ein Stück weit Berechtigung, finde ich. Es gibt eine Menge tolle Bilder, in denen man, glaube ich, sehr, sehr lange und vergeblich nach einer Ausrichtung gemäß Drittelregel suchen kann. Und es gibt auch viele, viele Bilder, die ich toll finde, in denen das Hauptmotiv tatsächlich irgendwo in der Nähe dieser magischen Kreuzungspunkte sitzt. Aber ich wage zu bezweifeln, dass die deshalb oder dass das Motiv deshalb da sitzt, weil dort auch genau die Drittelschnittpunkte liegen. Ich glaube nicht, dass es absichtlich danach komponiert ist. Bei genauer Betrachtung wird man in so einem Bild wahrscheinlich noch andere Sachen finden, die viel stärker sind, die in Wirklichkeit dazu geführt haben, dass das Subjekt da sitzt, wo es sitzt. Also führende Linien zum Subjekt zum Beispiel, Blickachsen, Blickrichtungen oder Hell-Dunkel-Verteilung. Andere Elemente im Bild sind nämlich, was die Komposition angeht, genauso wichtig wie das Hauptmotiv, weil sie dazu führen, das Hauptmotiv entsprechend in Szene zu setzen, weil sie das Hauptmotiv erst wirken lassen. Und auch andere Elemente wollen ihren Platz im Bild haben. Da ist es mit der Drittelregel allein nicht getan. Besteht das Bild nur aus einem einzigen Subjekt und das ist nach der Drittelregel irgendwo platziert und da ist nichts anderes, dann dürfte das wenig spannend sein, behaupte ich jetzt mal. Ja, das war jetzt so meine kleine Abrechnung mit der Drittelregel und mein Glück bzw. Unglück darüber, dass es sie gibt. Ich finde einfach, dass sie in eine Folge zur Komposition hineingehört, in welcher Form auch immer. Aber sie ist tatsächlich nicht die Hauptregel, wenn sie überhaupt eine Regel ist. Und sie ist schon gar nicht das wichtigste Thema im Bereich Komposition. Da gibt es noch eine Menge anderer Sachen. Ich verweise ja auch nochmal rückwirkend auf meine Folgen zum Thema Linien und Farben und Rahmen und solche Dinge. Wenn ich ganz gut bin, werde ich das in den Shownotes auch entsprechend verlinken. Aber es gibt noch eine Menge anderer spannender Aspekte, die man zum Thema Komposition mal durchgehen kann oder mal beleuchten kann. Einige davon stehen in dem Google Plus Thread, den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da gab es auch einige spannende Literaturhinweise, wie ich finde. Und in weiteren Folgen werde ich mich dann mit den Aspekten auch auseinandersetzen. Also das werde ich mir dann auch mal genauer anschauen und euch so ein bisschen näher bringen hier. Ich betrachte den entsprechenden Beitrag bei Google Plus weiterhin als offen. Das heißt, wer interessante Fragen zu dem Thema hat, Hinweise, Buchtipps oder auch Anmerkungen, der sei herzlich willkommen, das da einzutragen. Wer kein Google Plus Konto hat, aber sonst irgendwie mit mir in Verbindung treten möchte, der kann das per Mail tun, moni@monismotivklingel.de, über Twitter, ich bin da die Nahlinse, oder in Form zum Beispiel eines Audio-Kommentars, den ihr als MP3 aufnehmt und mir schickt, oder. Also Google Plus muss man nicht haben, um Input zu einer weiteren Kompositionsfolge spenden zu können. So, und bevor ich nachher zu den anderen Teilen noch komme, muss ich noch einen neuen eisernen Fotografen stellen, gelle. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, machen wir einen eisernen Fotografen, der hat folgende Elemente. Erstens schwarz-weiß, zweitens auf der Straße und drittens zu eurem Bild hätte ich gerne eine Begründung, warum ihr das Objekt genau dort platziert habt, wo es im Bild sitzt und was euch daran gefällt. Das kann die Drittelregel sein, muss aber nicht. Im Gegenteil. Gleich kommen wir auch noch zur Auflösung der letzten Aufgabe, die ja schon ewig alt ist. Vorher aber noch ein Hinweis in eigener Sache, nämlich Werbung. Und zwar gibt es am 22. und 23. Oktober in Braunschweig noch einen Einsteiger-Workshop zur Analogfotografie, nämlich Punchen für Einsteiger in den Räumlichkeiten von Spürsinn. Und wer Interesse hat, mal wieder in die Analogfotografie reinzuschnuppern, samt Negativentwicklung, der sei herzlich willkommen. Also es richtet sich an Ein- oder Umsteiger von der Digitalfotografie. Und wer keine eigene analoge Kamera hat, der kann sich bei uns eine ausleihen. Chris und ich haben da einen kleinen Fundus zusammengekauft. Ja, wenn ihr Interesse habt, na, dann es sind noch ein oder zwei Plätze frei. Und wer sich anmelden will, der Link zu den Workshop-Seiten steht in den Shownotes zur heutigen 43. Folge unter www.monismotivklingel.de. So, dann kommen wir jetzt zur Auflösung der letzten Aufgabe. Und zwar habe ich, Moment, damals einen eisernen Fotografen auf Flickr platziert. Der ist jetzt schon deutlich über ein halbes Jahr alt. Und, Moment, da muss ich jetzt nochmal eben nachsuchen, wie der genau hieß. Ah ja, der hatte folgende Elemente. Erstens Natur, zweitens reduziert und drittens draußen. So, und dazu habe ich mir aus den tüchtig vielen Einsendungen drei rausgesucht. Das erste Bild, ich hasse ja die Hörer, die extra englische Namen benutzen, damit ich sie nicht ordentlich aussprechen kann. Also das erste Bild von Newton at Woolsthorpe, das heißt Zebra. Und das ist eine monochrome Aufnahme von, ja, die ist im sehr frühen Frühjahr entstanden, von nahezu laubfreien Bäumen. Es ist eine Hochformataufnahme, die wird sehr stark dominiert von einem sehr, sehr hellen, eigentlich vollständig weißen, schlanken Baum in der Mitte. Was jetzt das Bild so besonders macht, also dieser sehr helle Baum steht vor einem eher dunklen Hintergrund. Und was das Bild so besonders macht, ist die Tatsache, dass die Kamera während der Aufnahme in Richtung der Längsachse bewegt wurde. Also da ist eine absichtliche Bewegungsunschärfe drin. Dadurch sind Streifen entstanden, die parallel zu den Bäumen verlaufen. Und diese parallel verlaufenden Streifen verstärken das gewählte Format nochmal zusätzlich. Das Bild wird dadurch grafisch und, weil neben den Streifen nur noch wenig echte Formen tatsächlich erhalten bleiben, sehr, sehr stark reduziert. Ich finde das eine sehr schicke Art, mit diesem Naturmotiv umzugehen. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich finde, das passt auch gerade zu einem kühleren Frühjahrstag, an dem noch wenig Laub da ist, an dem auch insgesamt Natur stark reduziert ist. Und ich finde das extrem schick umgesetzt. Also gefällt mir gut, könnte ich mir auch sehr, sehr gut groß ausgedruckt an der Wand vorstellen. Das zweite ist ein Foto von Herrn Lichtschrauber. Das heißt Aus dem Garten. Das ist ein Bild im Querformat und es zeigt einen Teppich von blau-lila Krokussen. Also sämtliche Krokusse haben blau-lila Blütenblätter und einen orange-gelben Stempel. Die Krokusse vorne sind im Fokus, die dahinter gehen in die Unschärfe aber trotz des Kontexts, weil man ja, oder nicht trotz, aufgrund des Kontexts, weil man vorne die ja scharf sehen kann, ist trotzdem klar zu erkennen, dass das dahinter halt eben nicht nur Farbkleckse, sondern auch wieder Krokusse sind. Die Reduktion erfolgt hier durch teilweise Entsättigung des Bildes, nämlich das Grün der Pflanzen, also die Stängel und die Blätter, wurden auf ein Grau entsättigt, sodass nur noch der starke, eigentlich schon Komplementärkontrast von Blau-Lila zu Orange übrig bleibt. Ich muss hier zu meiner Schande gestehen, ich mag eigentlich gar kein Color Key, so heißen nämlich diese teilweise entsättigten Bilder. Trotzdem habe ich das Bild angeklickt und erst später gemerkt, dass ganze Teile des Bildes keine Farbe hatten. Und ich glaube, das funktioniert hier so gut, weil insgesamt das Bild noch sehr farbig ist. Also es sind noch sehr, sehr viele farbige Flächen, nämlich diese blau-lila zu gelb oder zu orange-gelb, tatsächlich im Bild vorhanden, sodass es auf den ersten Blick gar nicht als ein Color Key rüberkommt. Aber dieser Kontrast zwischen diesem Lila und dem Orange ist sehr, sehr stark und dominiert das Bild sehr schön. Und es ist eigentlich von seinem Bildaufbau und vom Motiv her ein sehr einfaches Bild, aber ich finde trotzdem, dass es sehr gut wirkt. Und das muss der Grund gewesen sein, dass ich drauf geklickt habe, obwohl ich eigentlich mit Color Key nicht so viel anfangen kann. Das dritte Bild, was ich mir rausgesucht habe, ist eine Nah- oder, ja, ich weiß nicht, ob es schon Makro ist, also irgendwas dazwischen. Eine Nahaufnahme eines Brennnesselblatts. Das ist von Box Project. Dahinter steckt der Hanno. Und auf dieser vorderen Blatthälfte des Brennnesselblatts balanciert noch so ein fetter Wassertropfen. Das ist vermutlich irgendwie Morgentau oder vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlicher Regen, der da drauf noch zu sehen ist. Und was das Bild, das ist ein quadratisches Foto, für mich sehr, sehr anziehend macht, ist der weiche Farbverlauf im Hintergrund. Und zwar läuft er von einem Braunrot zu Gelb-Grün. Und davor steht dann in kräftigem Kontrast das andersfarbige Grün der teilweise scharfen Brennnesselpflanze. Also dieses Blatt ist teils scharf, teils unscharf. Und dieser Farbverlauf im Hintergrund, der ist wirklich sehr cremig irgendwie. Also der finde ich, also ich finde den einfach sehr, sehr schön. Und der macht aus meiner Sicht einen großen Teil des Hinguckers aus. Weiterhin, was an dem Bild anziehend ist, dass in diesem Wassertropfen quasi sich das Licht sehr stark, bricht, kann man nicht sagen. Also der Wassertropfen leuchtet im Licht, der funkelt quasi. Und das macht sofort, weil das der hellste Punkt in dem ganzen Bild ist, geht der Blick sofort dahin zu diesem im Licht leuchtenden Wassertropfen. Was aus meiner Sicht noch nicht richtig optimal ist, ist die Wahl des Fokuspunkts. Aber gut, wie gesagt, Geschmackssache. Aber für mein Verhältnis, weil Unschärfe im Vordergrund häufig vom Betrachter als störend empfunden wird, allein deshalb hätte ich ihn vielleicht nach vorne gezogen. Vor allen Dingen deshalb, weil aus meiner Sicht das wichtigere Bildelement, die Spitze dieses Brennnesselblatts ist. Weil man irgendwie erwartet, dass das Wasser genau an der Spitze des Blatts anfängt abzurutschen und runter zu tropfen. Und weil ein Brennnesselblätter sind ja scharf, also im Sinne von, wenn man drankommt, dann verbrennt man sich. Also es ist eine gewisse Hitze. Du hast es ja auch Feuer genannt, dieses Bild. Und dieses Feuer der Brennnessel kommt eigentlich, finde ich, durch eine scharfe Spitze des Blattes noch deutlicher raus. Also ich hätte den Fokuspunkt wahrscheinlich nach vorne gezogen. Aber andererseits, na, wir wissen, bei Makrofotografie ist es sehr, sehr schwierig, den richtig zu setzen. Also jede kleine Bewegung verschiebt den Fokuspunkt gewaltig. Es ist nicht so, dass es hinten nicht funktioniert, aber ich finde, dass es weiter vorne auf der Spitze besser funktioniert hätte. Ja, das sind meine Anmerkungen zu den letzten Bildern vom letzten Eisernen Fotografen. Ich habe mich über die zahlreiche Teilnahme sehr gefreut und ich hoffe und wünsche, dass ihr trotz meiner spärlicheren Folgen trotzdem nicht aufhört teilzunehmen. Ich weiß ja, dass das schwierig ist, wenn jemand sich so selten meldet, aber ich würde mich, wie gesagt, riesig, riesig freuen, wenn ihr mir gewogen bleibt. Dass ich so wenig Podcast hat, nichts damit zu tun, dass mir es keine Lust macht, dass mir es mehr keinen Spaß macht oder dass ich es nicht schön finde, sondern einfach nur daran, dass die Vorbereitung einer solchen Folge doch ziemlich zeitaufwendig ist und mir die Zeit halt häufig fehlt. Oder manchmal auch, dass es ein Thema ist wie Komposition, wie jetzt, wo ich einfach nicht recht weiß, an welcher Stelle ich anfangen und an welcher Stelle ich aufhören soll. Da bitte ich einfach um eure Geduld mit mir sozusagen. Entschuldigen möchte ich mich schon mal im Vorhinein beim Herrn Dunkelstern. Ich weiß, dass ich bestimmt auch diesmal wieder zu schnell geredet habe an manchen Stellen. Und grüße aber freundlich in die Runde und winke. Ich freue mich über Feedback zu meinen Folgen, auch wenn es manchmal ein Feedback ist wie: Ich mag deine Inhalte, aber red langsamer. Ja, und das war's eigentlich für heute. Ich wünsche euch eine angenehme, verkürzte Woche, die ja jetzt kommt. Ich wünsche euch viel schönes Licht zum Fotografieren. Und ich wünsche mir, dass ihr mir weiterhin Feedback gebt. Wie gesagt, gerne auf Twitter unter twitter.com/nahlinse. Gerne auch per Mail moni@monismotivklingel.de oder auf Google+. Da findet ihr mich unter Monika André. All das verlinke ich in den Shownotes. Und verbleibe bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.